Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo und herzlich willkommen zur Weltzeit heute mit Ellen Hering. In 11 von 28 EU-Ländern sind die Sozialdemokraten an der Regierung. Der wohl erfolgreichste Sozialdemokrat derzeit in der EU kommt aus Portugal und heißt António Costa. Seit 2015 ist er Ministerpräsident und als großer Hoffnungsträger auch gern gesehener Gastredner bei der SPD in Deutschland.
Liebe Genossen und Genossinnen, ich freue mich, hier mit euch zu sein. Zusammen schaffen wir es. Links und erfolgreich für ein starkes und solidarisches Europa. Freundschaft!
Solche ermunternden Worte von dem Portugiesen António Costa sind Balsam für die Seele vieler deutscher Sozialdemokraten, die in einer großen Koalition festhängen und entsprechend wenig politischen Spielraum haben. António Costa hat es anders gemacht. Er regiert Portugal mit einer Minderheitsregierung. Und so konnte er Sozial- und Arbeitsmarktreformen durchsetzen und trotzdem den Haushalt konsolidieren. Und das in sehr schwierigen Zeiten für Portugal. Die Zustimmungswerte dafür sind hoch. Die portugiesischen Sozialdemokraten können bei dieser EU-Wahl mit rund 34% der Stimmen rechnen. Kein Wunder also, dass die europäischen Kollegen hier gerne Nachhilfe nehmen. Thilo Wagner lebt in Portugal und hat für die Weltzeit Wege und Strategien António Costas verfolgt.
Großer Applaus für den portugiesischen Premierminister António Costa. Überschwänglich begrüßen ihn die rund 90 Vertreter der sozialdemokratischen Fraktion des EU-Parlaments. Sie sind extra nach Lissabon gereist, ins Kongressgebäude mit Blick auf den Tejo-Fluss, um einen der wenigen verbliebenen sozialdemokratischen Regierungschefs der EU zu sehen. Seit 2015 regiert António Costa erfolgreich eine sozialistische Minderheitsregierung, die sich zum ersten Mal in der portugiesischen Geschichte auf radikalere Linksparteien wie den Bloco Esquerda und die Kommunisten stützt. Unter seinen Genossen in Europa genieße Costa deshalb großen Respekt, sagt der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann.
Ja, wir müssen erstmal sagen, dass Sozialdemokraten immer dann belohnt werden, wenn sie auch mutig sind und wenn sie die Zukunft anpacken, die entscheidenden Fragen angehen im besten Interesse der Menschen. Ich glaube, dass es ein Fehler ist, nur abstrakt über Bündnisse zu reden und nicht über die Menschen und ihre Zukunft. Und das ist das, was Costa anders gemacht hat. Er hat sich nicht verzettelt in einer Frage, mit wem er koalieren will, sondern er hat entschieden, was er machen will und sich dafür Mehrheiten gesucht. Ich halte das für den richtigen Weg.
Das ungewöhnliche Linksbündnis in Portugal ist aber auch ein Kind der europäischen Staatsschuldenkrise. Zwischen 2011 und 2014 hatte Portugal von der Troika ein 78 Milliarden Euro schweres Rettungspaket erhalten. Im Gegenzug wollten EU, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds aber von der portugiesischen Regierung strenge Haushaltskürzungen. So stieg die Arbeitslosigkeit auf knapp 18%, etwa 500.000 Portugiesen wanderten aus, die Bevölkerung litt unter empfindlichen Gehaltskürzungen und Steuererhöhungen. Die Sozialisten versprachen deshalb im Wahlkampf 2015 ein Ende des Sparkurses. Doch diese Botschaft kam beim Wähler nur teilweise an, weil die Wirtschaft bereits wieder in Schwung kam und Portugal erfolgreich auf die internationalen Finanzmärkte zurückkehrte. Costas Sozialdemokraten wurden mit 32% der Stimmen knapp zweite Kraft und mussten nun kleinere Linksparteien überzeugen, die alten ideologischen Grabenkämpfe zu vergessen und eine sozialistische Minderheitsregierung zu unterstützen. Dieser Plan ging auf, sagt André Alves, Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität in Lissabon.
António Costa war bei den Verhandlungen mit den Linksparteien erfolgreich. Und er baute ein Bündnis, das trotz der allgemeinen Skepsis jetzt schon fast eine ganze Legislaturperiode hält. Damit hat er gleichzeitig das Wachstumspotenzial der radikaleren Linksparteien gestoppt. Und deshalb gibt es in Portugal auch keine linkspopulistische Partei, wie in Spanien Podemos. Und er konnte die Sozialisten weiterhin als die Partei der Mitte definieren, die das portugiesische Parteiensystem prägt.
In der laufenden Legislaturperiode hat die sozialistische Regierung zentrale Forderungen der kleineren Linksparteien verwirklicht. die Rücknahme der Gehalts- und Rentenkürzungen, ein deutlicher Anstieg des Mindestlohns und die Einführung der 35-Stunden-Woche. Doch in finanz- und außenpolitischen Fragen orientiert sich Antonio Costa nicht an den linken, eurokritischen Partnern in Lissabon, sondern an der Brüsseler Politik. Deshalb setzt sein Finanzminister Mario Centeno, der mittlerweile zum Euro-Gruppenchef gewählt wurde, auch weiterhin auf Haushaltsdisziplin. So sank im vergangenen Jahr das portugiesische Haushaltsdefizit auf 0,5%. Die Staatsschuldenquote sank auf 122% des Bruttoinlandsproduktes. Das schafft Vertrauen auf den Finanzmärkten und lockt ausländische Investoren an. Befeuert von einem Tourismusboom wuchs die portugiesische Wirtschaft über dem EU-Durchschnitt. Die Arbeitslosigkeit liegt nun bei 6%, das ist der niedrigste Wert seit 2002. Europa könne von Portugal lernen, sagt Pedro Marques, Spitzenkandidat der portugiesischen Sozialisten, bei den Europawahlen.
In Europa schien es lange Zeit keine politische Alternative zur Sparpolitik und zu einer sehr liberalen Wirtschaftspolitik zu geben. Wir haben in Portugal gezeigt, dass es möglich ist, Arbeitsplätze zu schaffen, Armut und soziale Ungleichheit zu reduzieren, sowie Investitionen und Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig die öffentlichen Ausgaben zu kontrollieren. Diesen neuen Sozialvertrag verteidigen wir auch in der Sozialdemokratischen Partei Europas.
Eine Mehrheit der Portugiesen erkennt den Erfolg an und würde laut jüngsten Umfragen das informelle Bündnis der Linksparteien erneut an die Macht wählen. Das habe aber auch mit einer anderen aktuellen Entwicklung zu tun, sagt der Politologe Alves.
Die größte Oppositionskraft, die Mitte-Rechtspartei PSD, schneidet in den Umfragen so schlecht ab wie noch nie. Aber das ist eher ein Zeichen für die tiefe interne Krise des konservativen Lagers in Portugal. Es gibt zudem keine rechtspopulistische Partei, und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat es in Portugal keine terroristischen Anschläge gegeben, die von Rechtspopulisten politisch ausgeschlachtet werden können. Und zweitens leben nur verhältnismäßig wenige Migranten in Portugal. Und diejenigen, die hier leben, kommen entweder aus portugiesischsprachigen Ländern oder aus Osteuropa und sind hier recht gut integriert.
Dennoch stößt auch das ungewöhnliche Linksbündnis in Portugal an seine Grenzen. In jüngster Zeit haben Streiks und Arbeitskämpfe deutlich zugenommen, weil insbesondere die öffentlichen Bediensteten von dem Aufschwung profitieren wollen. Sie fordern deutliche Gehaltserhöhungen und stellen die strikte Haushaltsdisziplin der Sozialisten in Frage. Am Pranger steht auch die öffentliche Investitionspolitik. Die Sozialisten haben die staatlichen Zuschüsse für Infrastrukturprojekte auf ein historisches Minimum reduziert. Umso wichtiger sind deshalb die Gelder aus den europäischen Investitions- und Strukturfonds, die zurzeit 80% der öffentlichen Investitionen in Portugal ausmachen. Ein Obstladen in Ladorsa, rund 50 Kilometer westlich der portugiesisch-spanischen Grenze. Hier verkauft Francisco Chasqueira Trockenbohnen, Olivenöl und natürlich Pfirsiche, Kirschen und Melonen. Alles aus eigener Produktion von seiner 92 Hektar großen Plantage. Der Bauer ist froh über die EU-Mitgliedschaft. Beim Beitritt 1986 galt Portugal als ärmstes Land der Europäischen Gemeinschaft.
Dank der Hilfen aus der EU hat sich das Land stark weiterentwickelt, vor allem im Verkehrsbereich, im Kommunikationswesen und in der Produktivität. Das hat uns Unternehmen viele Tore geöffnet. Vor allem die Verbindung zu anderen EU-Staaten spielt für uns eine große Rolle. Ohne die EU-Hilfen hätten wir ganz sicher nicht mal die Hälfte der Autobahnen, die wir jetzt haben.
Obstbauer Chasqueira hat in unmittelbarer Nähe zur Autobahn brachliegendes Weideland aufgekauft und seine Pfirsich- und Kirschbäume gepflanzt. Insgesamt hat er über 1 Million Euro aus den Töpfen in Lissabon und Brüssel erhalten und konnte so seine Anbaufläche verdoppeln sowie die Produktionsabläufe modernisieren. Mittlerweile beschäftigt er 9 feste Mitarbeiter, im Sommer stellt er weitere 50 bis 60 Erntehelfer ein. Gerade in der Krise seien die EU-Hilfen wichtig gewesen, um in den strukturschwachen Regionen Perspektiven zu öffnen, sagt Chasqueira.
Mit dem Geld aus Brüssel konnte ich mein Projekt viel schneller umsetzen. Und dadurch habe ich mehr Kapital zur Verfügung gehabt, um etwa den Laden mit den regionalen Produkten aufzubauen.
Wie Francisco Chasqueira denken viele im Land. Ihnen ist klar, wie wichtig die EU-Fördermittel sind, um in Portugal eine moderne Wirtschaftsstruktur aufzubauen. Das bekräftigt der ehemalige Wirtschaftsminister Augusto Mateus, der in mehreren Studien den Prozess der europäischen Integration in Portugal ausgewertet hat.
Die Portugiesen sind ganz klar pro-europäisch. Sie wissen, dass Europa eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Aber natürlich sind sie, wie so viele andere Europäer, enttäuscht, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Die Portugiesen mögen Europa, aber sie mögen kein Europa, das sich in Schwierigkeiten befindet.
Zwischen 2014 und 2020 erhält Portugal rund 25 Milliarden Euro aus den europäischen Investitions- und Strukturfonds. Doch bereits im kommenden EU-Haushalt muss Lissabon mit rund 7% weniger Fördermittel auskommen. Das sei im Prinzip kein Problem, sagt Wirtschaftsexperte Mateus, sofern nicht die gleichen Fehler begangen werden wie in der Vergangenheit. Mateus teilt den Integrationsprozess in Portugal in zwei Phasen ein. Zwischen 1986 und 2000 habe Portugal eine relativ einfache Aufgabe gehabt, denn es sei hauptsächlich darum gegangen, große Infrastrukturprojekte wie den Autobahnbau zu verwirklichen, um den Anschluss an das westliche Europa zu garantieren. Leider, so der Wirtschaftsexperte, habe das Land zu spät verstanden, dass die Investitionen später nicht mehr in die Infrastruktur, sondern in die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit hätten fließen sollen. Mateusz ist deshalb skeptisch, ob gerade die Sozialisten jetzt den Hebel rechtzeitig umlegen können.
Eines der Hauptprobleme der sozialistischen Regierung ist, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Sozialpolitik und Wettbewerbspolitik schaffen muss. Es ist sehr leicht, in einem relativ armen Land wie Portugal vom Weg abzukommen und sich nur noch um die sozialen Fragen zu kümmern. Aber wenn ich vorher nicht die Grundlage für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft gelegt habe, dann werde ich mich an der sozialen Frage verheben.
Die Europawahl ist in Portugal deshalb auch ein Testlauf für die sozialistische Minderheitsregierung. Vor dem Hintergrund einer sich abkühlenden Weltwirtschaft stößt die portugiesische Exportindustrie an ihre Grenzen. Finanzminister Centeno musste jüngst die Wachstumsprognosen nach unten korrigieren. Ob unter diesen Vorzeichen das Erfolgsmodell der portugiesischen Sozialisten weiter Bestand haben wird, bleibt fraglich.
Thilo Wagner war das über die erfolgreichen portugiesischen Sozialdemokraten vor der Europawahl. In diesen Tagen treibt die Portugiesen aber noch etwas anderes um. Ein Jubiläum wird gefeiert. Vor 45 Jahren, am 25. April 1974, hat die sogenannte Nelkenrevolution die Diktatur in Portugal beendet. Nelkenrevolution deshalb, weil Teile des Militärs damals an der gewaltfreien Revolution beteiligt waren und sich Nelken in die Gewehrläufe steckten. Portugal erlebte die längste Diktatur in Westeuropa. Über 40 Jahre wurde das Land autoritär regiert. Eine Staatsschutzpolizei nach dem Vorbild der Gestapo hinterließ schreckliche Spuren, die bis heute sichtbar sind. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen ist noch längst nicht abgeschlossen. Das weiß Johannes Wermter.
E António Oliveira Salazar foi o favorito dos telespectadores da RTP.
Große Spannung im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTP. Die Moderatorin verkündet den Sieger von Os Grandes Portugueses. Wer ist der größte Portugiese aller Zeiten? Abstimmen durften die Zuschauer und sie entschieden sich nicht für die Dichter Fernando Pessoa oder Luís de Camões. Sie entschieden sich mit der Mehrheit von 41% für den Diktator António Oliveira Salazar. Der Aufschrei war groß im Jahr 2007, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Ausgerechnet Diktator Salazar, der mit Hilfe seiner politischen Polizei PIDE über Jahrzehnte die Freiheit der Portugiesen unterdrückte, war der Favorit der Zuschauer. Gewiss, es war keine repräsentative Umfrage, aber kam die Aufarbeitung der Diktatur in Portugal zu spät? War sie fehlgeschlagen? Auf jeden Fall änderte sich nach dieser Sendung einiges. So eröffnete in Lissabon zum Beispiel 2015 das Museum Aljube, Resistência e Liberdade, Widerstand und Freiheit, Portugals zentraler Ort für die Dokumentation und Erinnerungskultur an die Zeit der Diktatur. Der Name des Museums, Aljube, bedeutet im Deutschen so viel wie Zisterne, Kerker oder Verlies. Das Gebäude liegt oberhalb der Kathedrale von Lissabon und wurde seit Jahrhunderten als Gefängnis genutzt. Zuletzt von 1928 bis 1965 von der politischen Polizei PIDE, die dort unter anderem auch den späteren Präsidenten Mario Soares oder den Schriftsteller Miguel Torga einsperrte. Auf 4 Stockwerken präsentiert das Museum Aljube Dokumente des Widerstands gegen die Salazar-Diktatur und den Kolonialkrieg. Die Besucher erfahren an konkreten Beispielen, wie die Zensur im damaligen Portugal funktionierte, wie die verschiedenen Protestbewegungen Widerstand leisteten und welche grausamen Foltermethoden eingesetzt wurden. Die winzigen, fensterlosen Gefängniszellen, in denen die Insassen auf ihr Verhör warteten, wurden nachgebaut. Vor allem aber bemühten sich die Kuratoren, das individuelle Schicksal der vielen politischen Gefangenen ins Blickfeld zu rücken. Viele Schulklassen besuchen das Museum Aljube. Diesmal ist eine Oberstufe aus der nordöstlich von Lissabon gelegenen Kleinstadt Alverca zu Gast. Die Schüler sind gut vorbereitet. Die längste Diktatur Westeuropas und die Nelkenrevolution vom 25. April 1974 sind obligatorischer Unterrichtsstoff für die Oberstufe in Portugal. Die 17-jährige Schülerin Rita berichtet über das, was sie bisher über diese Phase der portugiesischen Geschichte erfahren hat.
Nós aprendemos o que aconteceu antes, o que originou o novo regime.
Wir lernen etwas darüber, was früher geschehen ist, was dieses Regime hervorgerufen hat. Wir lernen die verschiedenen Etappen der Diktatur kennen, vor allem auch die sozialen Aspekte, wie die Menschen gelebt haben, dass viele arm waren, weil die Löhne so niedrig waren, dass viele ohne Strom leben mussten. Dann die ökonomischen Aspekte, dass Salazar anfangs die Finanzkrise in den Griff bekam und deshalb von der Bevölkerung bewundert wurde. Aber dass dann die Repressionen des Regimes kamen, die politische Polizei. Dass es dann Aufstände von Teilen des Militärs gab und Demonstrationen der Studenten. Und schließlich etwas über den genauen Ablauf des 25. April, was im Detail Stunde für Stunde passiert ist.
Die Schülerin Rita hat Informationen aus erster Hand über diese Zeit vor 45 Jahren, denn
mein Vater hat als Soldat am 25. April teilgenommen. Er war auch schon bei uns an der Schule, um zu erzählen, was an diesem Tag passiert ist, seine eigene Version. Und mein Onkel war im Kolonialkrieg.
Zum Abschluss ihres Besuchs im Museum Aljube steht für die Schülerinnen und Schüler eine Begegnung mit einer Zeitzeugin auf dem Programm. Die etwa 50 Jugendlichen drängen sich in den kleinen Veranstaltungssaal des Museums. Auf der Bühne nimmt eine Frau Platz, Mitte 70, gekleidet in schwarzem Rock und rotem Pullover.
Muito negativo. Não culpava Deus, não era isso que estava em causa. Mas culpava, evidentemente, a própria estrutura judicial.
Es ist Helena Neves. Sie leistete Widerstand gegen das Salazar-Regime schon als 17-jährige Schülerin in den 60er Jahren in Lissabon. Im gleichen Alter also wie die vielen Jugendlichen, die im Vortragssaal dort vor ihr sitzen. Sie vervielfältigte Flugblätter für die kommunistische Partei, setzte sich für Meinungs- und künstlerische Freiheit ein, nahm an Demonstrationen der Studenten teil und sie wurde mehr als einmal ins Gefängnis gesteckt. Zuletzt in die berüchtigte Festung von Caxias, im Westen Lissabons gelegen, wo sie 2 Tage nach der Nelkenrevolution befreit wurde.
Wir waren 340 politische Gefangene. Das sind nicht sehr viele. Aber wissen Sie, wenn man all die in Haft verbrachten Jahre der Gefangenen zusammenzählt, kommt man auf mehr als 2000 Jahre. Mehr als 2000 Jahre.
Mit zarter, aber dennoch fester Stimme erzählt sie von der PIDE-Agentin Madalena. Die habe Frauen, mit denen Helena Neves im Gefängnis einsaß, bei Verhören gedemütigt, gequält und gefoltert.
Não foi o meu caso, mas o meu caso não foi cruel, foi mau, foi sádico, foi. Ela deixou marcas terríveis, 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 terríveis.
Ich wurde nicht gefoltert, sagt Helena Neves. In meinem Fall war sie nicht gewalttätig, sie war böse, sadistisch. Sie hat bei vielen Opfern schreckliche Spuren hinterlassen. Und wurde Agentin Madalena nach der Nelkenrevolution bestraft?
Muito pouco tempo. Uns meses. Uns meses.
Ja, sie wurde verurteilt, erinnert sich Helena Neves, aber nach nicht einmal 5 Monaten wieder aus der Haft entlassen. Und Helena Neves lobt die Kontinuität, mit der im Museum Aljube die Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen geleistet werde. Das sei fundamental. denn sie mache sich Sorgen über das Vordringen der extremen Rechten in der ganzen Welt, vor allem aber in Europa.
Es ist sehr preoccupant, este avanço da extrema direita por todo o mundo e sobretudo aqui na Europa.
Erstaunlicherweise lässt sich dieses Phänomen in Portugal gerade nicht beobachten. Im Gegensatz zu Italien, Frankreich, Deutschland oder anderen europäischen Staaten findet man keine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei im portugiesischen Parlament. Die nationalistische Partei Partido Nacional Renovador, PNR, kam bei der letzten Parlamentswahl in Portugal 2015 auf 0,5% der abgegebenen Stimmen und errang somit kein Mandat. Sind die Portugiesen also immun gegenüber den Verführungen rechter Parteien? Trotz der ökonomischen Krise 2009 mit hoher Arbeitslosigkeit und viel Abwanderung in den vergangenen Jahren?
Hola.
Die Soziologin und Buchautorin Filipa Raimundo arbeitet am Sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Lissabon und beschäftigt sich mit diesen Fragen. Gewiss habe die Stabilität der Regierungen seit der Revolution dazu beigetragen. Seither wechseln sich die sozialistische Partei PS oder die konservative Partei PSD in der Regierungsverantwortung ab. Aber es gäbe noch einige andere Faktoren.
Zum Beispiel das Fehlen von starken nationalistischen Gefühlen, das Fehlen einer starken Bewegung gegen Einwanderung, die einen Diskurs über den Arbeitsmarkt oder die öffentliche Sicherheit in Gang gebracht hätte. Und wir müssen auch an die Bedeutung der kommunistischen Partei denken, die eine orthodoxe kommunistische Partei ist, die einen Teil dieser patriotischen Gefühle absorbiert.
Zudem müsse man in Betracht ziehen, dass die Schrecken der Diktaturzeit bis 1974 und des Kolonialkrieges in den 60er Jahren in Afrika noch nicht so lange zurücklägen, sodass die Bewunderung oder Unterstützung für ein autoritäres oder gar faschistisches Regime kaum einen Widerhall in der Bevölkerung finden würde. Ende Mai stehen die Europawahlen an und im Oktober wird das portugiesische Parlament gewählt. Für Professorin Raimundo wird das ein Test, ob die portugiesische Gesellschaft weiterhin resilient gegenüber rechtsextremistischen Parteien bleibt. Es gibt keine 5%-Hürde in Portugal, aber Filipa Raimundo ist sich sicher.
Es gibt keine Wählerbasis für Parteien dieser Art.
Und die jüngste Umfrage des Fernsehsenders TVI scheint ihr recht zu geben. Dort wurden die Zuschauer ohne Anspruch auf Repräsentativität gefragt: Brauchen wir einen neuen Salazar? Die große Mehrheit von 62% sagte nein.
Johannes Wärmter über die Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur in Portugal. Der Jahrestag der Nelkenrevolution ist am 25. April, also kurz nach Ostern. Zur Europawahl wird es in der Weltzeit noch diverse Podcasts zu Themen geben, die nicht unbedingt auf der Hand liegen. Demnächst also mehr. Bis dahin. Tschüss, sagt Ellen Hering.
Mehr von der Weltzeit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.